Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die 73. Vierschanzentournee hat ihren österreichischen Sieger gefunden und Villach hat die Skispringerinnen willkommen geheißen an diesen letzten beiden Tagen. Und genau darüber sprechen wir in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Wir, das bin einmal ich, Luis Holuch, wie in jeder Folge mit dabei. Und heute auch wieder in der Leitung ist die liebe Julia Kemp. Hallo Julia.
Guten Tag, hallo. Schön, dass wir wieder alle zusammen sind.
Das finde ich auch. Haben dir denn, das waren ja jetzt nicht mal 24 Stunden, seitdem dieses Tourneefinale vergangen sind, haben dir denn diese, sagen wir mal 22 Stunden, haben die ausgereicht, um dich von diesem Drama, was sich da gestern abgespielt hat, zu erholen, Julia?
Ja, auf jeden Fall. Ich war gar nicht so, das Drama war für mich gar nicht so groß. Ich fand es interessant und ich finde, es gibt Gesprächsbedarf. Ich fand es spannend, es zu schauen. Aber dramatisch würde ich es für mich jetzt persönlich nicht nennen, weil meine emotionale Verwicklung, glaube ich, einfach von vornherein nicht mehr ganz so groß war.
Oha, ist interessant. Da bist du mit Abstand die kühlste Stimme, mit der ich jetzt hier zu tun habe, weil ich das schon so wahrgenommen habe, dass es sehr viele Menschen mitgenommen hat, die auch emotional vorher gar nicht so involviert waren, die dann aber gesagt haben, mein Gott, was war das für ein Krimi gestern?
Naja, sagen wir es mal so, ich bin ja selten die Stimme der Vernunft in diesem Podcast, deswegen finde ich diese Rolle auch mal ganz schön.
Okay, sehr spannend. Ja, wir ziehen das heute ein bisschen anders auf. Wir sind zwar in dieser Aufnahme nur zu zweit, wir haben aber noch eine dritte Stimme mit an Bord und das ist, ihr könnt es euch vielleicht denken, unser lieber Tobi, der ja als rasender Reporter vor Ort war und der fasst euch und uns das Ganze mal aus seiner Sicht zusammen, was da gestern passiert ist. Hören wir mal rein.
Es ist ja wirklich Irrsinn. Jan Hörl muss ein bisschen sauberer landen, dann gewinnt er. Stefan Kraft muss eine Minute früher springen, dann gewinnt wahrscheinlich er. Und am Ende der, wo wir alle gesagt hatten nach Training, Qualifikation, Probe, er kommt mit der Schanze am wenigsten zurecht. Er steht dann da und gewinnt das Ding. Ja, also Österreich, Respekt. Was für eine Show, was für ein Finish, was für ein Drama.
Ich sehe ganz, ganz viel Nicken bei dir, liebe Julia. Was möchtest du dazu beitragen?
Ja, das stimmt. Vor dem Springen habe ich auch gedacht, Kraft holt sich das. Oder Jan Hörl. Das war ja auch mein Tipp in unserem Tippspiel, dass Jan Hörl sich die Vierschanzentournee, also dass er gewinnen wird. Nach den Ergebnissen in Innsbruck und dann den Trainings habe ich auch gedacht, ja, Krafti hat das Ding und hatte auch Tschofe auf 3 mental so abgespeichert. Und deswegen stimme ich da Tobi total zu. Habe ich auch überhaupt nicht mitgerechnet. Mit den Einzelheiten, mit der Landung und dem Warten und sowas, da können wir gerne meinetwegen noch ein bisschen tiefer zu diskutieren. Dramatisch war das schon, ja, es war spannend, es war unerwartet. Wie siehst du das denn?
Also ich hätte jetzt selbst vor dem letzten Sprung hätte ich nicht dran geglaubt, dass Kraft noch irgendwas aufhalten kann. Also so ehrlich bin ich an der Stelle mal definitiv. Und ähnlich wie du mit Schofenik hätte ich jetzt noch am allerwenigsten gerechnet. Jan Hörl hatte man irgendwie so, wusste man, okay, man muss es ihm auf jeden Fall mal zutrauen. Ob er es dann packt, ist die andere Sache. Aber so wie es jetzt unterm Strich gelaufen ist, ey, puh, also habe mir so im Vorhinein gedacht, wahrscheinlich ist es am besten, man klappert die tatsächlich einzeln ab. Und wie der Tobi es so wollte, hatte das auch in seiner Sprachnachricht gemacht. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach mal direkt mit dem Sieger weiter, denn natürlich gebührt ihm diese Ehre, dass er hier als erstes Erwähnung findet.
Daniel Tschofenik ist hochprämiert in den Jugend- und Juniorenklassen, hat sich herangetastet, dann an die Weltspitze. Irgendwann geht bei solchen Athleten, wenn alles zusammenpasst, der Knoten auf. Ist bei ihm aufgegangen, schon vor der Tournee, erster Weltcup-Sieg. Er bringt's dann hier tatsächlich auch runter. Er hat in Oberstdorf den ersten Durchgang gefahren und da dachte ich, okay, er ist noch ein bisschen zu jung. Er zieht das wahrscheinlich nicht durch. Ja, jetzt steht er da mit dem goldenen Adler.
Er steht da mit dem goldenen Adler und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die Gesichtskirmes, die bei ihm da gestern stattgefunden hat, das war ja auch so, der wusste am Ende gar nicht mehr, wohin mit sich. Er hätte es ja selber auch nicht für möglich gehalten, kann man da rein interpretieren.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich hatte fast das Gefühl, dass der aufgeregter sei als Stefan Kraft, der noch oben gewartet hat. Ich konnte mich da gut reinfühlen, wie er da steht und zittert in der Leadersbox. Aber irgendwann ist dann ja auch so eine Entspannung eingetreten bei ihm. So nach 10 Minuten Wartezeit gefühlt, hat er sich dann auch gedacht, ach, schön ist es ja so und so. Und ich hoffe, dass das auch für Jan Hörl und Stefan Kraft dann im Nachhinein vielleicht so das Gefühl ist, mit dem sie trotz aller Enttäuschungen rausgehen, mit dem, hey, wir haben hier eine fantastische Gruppenleistung hingelegt. Jeder von uns hätte das gewinnen können. Die Abstände sind minimal. Und es waren ja alles drei fantastische Springer, sowohl sportlich als auch mental, sowas von fit. Und Chapeau an diese österreichische Mannschaft und besonders dieses Trio da vorne.
Absolut, ja. Jan Hörl finde ich jetzt in der Nachbetrachtung, geht da fast ein bisschen unter. Ich tue mich noch so schwer, herauszufinden, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass er das so sportlich genommen hat und er hat ja wortwörtlich gesagt, der Mai, bei der Landung habe ich es halt verschissen. Also seine Worte, nicht meine. Aber diese 1,4 Punkte, das ist schon irgendwie. Das ist schon hart nach 8 Sprüngen, oder? Also,
Ja.
was ziehst du denn für ihn für ein Fazit jetzt nach diesen 4 Springen?
Naja, Jan Hörl, der wäre ja dann so ein Gewinner gewesen, der nichts gewinnt in, also kein Springen gewinnt in der Vierschanzentournee,
Er
ne?
hätte fast den Kobayashi gemacht, ja.
Richtig. Genau. Und vielleicht ist er deswegen so ein bisschen, also im Vergleich zu Kraft und Schofenig vielleicht unterm Radar geflogen, weil er halt nie dieser Gewinner eines Springens der Vierschanzentournee war. Und wir uns alle eher auf dieses, ja, Kraft macht das, auf dieses Schlagzeile irgendwie gestürzt haben. Und wahrscheinlich auch, weil er es im Interview so locker genommen hat, denke ich. Ja, das wird auch schon mit reingespielt haben. Dabei finde ich ja es fast kontroverser, dass er seinen Sprung nicht stehen konnte aufgrund seines fantastischen Sprungs und nicht, weil er irgendwie zu kurz gesprungen ist, als dass es halt anhand der Bedingungen für Kraft schwierig war. Also, dann, ne, das ist ja die Frage.
Ja.
Bei Kraft ist es teilweise oder vielleicht ganz darauf zurückzuführen, dass halt einfach der Wind gewechselt hat und da kann niemand was dafür. Und dass man dann warten muss, das ist halt unglaublich unfair für ihn, so von der Natur, vom Universum, vom Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte, dass er jetzt da als Einziger oben sitzt und warten muss, an so einem Moment, wo alles zusammengehen muss, damit man dann diese grandiose Vierschanzentournee gewinnt. Das ist natürlich unfair. Aber bei Jan Hörl, da hätte man ja tatsächlich noch was machen können. So, da ist jetzt nicht Mutter Natur schuld, sag ich mal. Und das können wir meinetwegen gerne mal diskutieren. Wie stehst du denn dazu? Die Frage, die von Werner Schuster auch aufgeworfen wurde, von Martin Schmidt auch aufgeworfen wurde bei Eurosport, hätte die Jury, und ich meine auch von Stefan Kraft aufgeworfen wurde, hätte die Jury den zweiten Durchgang mit einem niedrigeren Gate starten sollen oder vielleicht vor den besten 10 verkürzen sollen? Wie stehst du dazu?
Ja, zum Glück hast du die Frage so formuliert, dann beantworte ich mit einem klaren Ja. Das hat ja selbst Stefan Kraft auch nach dem Springen gesagt, dass man da mit zu viel Fahrt losgelegt hat, dass die jetzt in dieser prekären Situation nicht verspätet quasi noch eingreifen, verstehe ich sogar, weil dann ist es irgendwo auch wieder Wettbewerbsverzerrung, weil du gibst den anderen automatisch dadurch ja die Bonuspunkte für den niedrigeren Anlauf und hilfst ihnen noch dabei, besser zu landen, wenn du den Anlauf oder lass es selbst nach Chofenix-Sprung verkürzt. So gesehen fand ich das okay gelöst. Ich fand es im Übrigen auch gut, dass Cheftrainer Andreas Wiethölzl sich von vornherein mit den Athleten darauf verständigt hat, entweder wir verkürzen für alle oder für gar keinen, weil ansonsten hast du keinen sportlich fairen Wettbewerb und so gesehen ist unglückliche Juryentscheidung. Ich habe vorhin auch noch kurz mit unserer Expertin Uli Gressler telefoniert und sagte, ja, ist typisch halt, dass bei den Männerwettkämpfen grundsätzlich gerne mal ein bisschen mehr Fahrt gegeben wird. Und so gesehen, ja, ist das schon bitter gelaufen. Also ich, aber gut, wer wäre ich auch da, den Experten dazu widersprechen? Also da sehe ich mich schon auf einer Linie mit denen.
Also, den Experten meinst du jetzt Schmidt,
Schuster,
Schuster,
ja.
Kraft und Co., nicht die
Ja,
Jury.
genau. Ja, ob das Experten sind, das kann man ja auch das ein oder andere Mal anzweifeln, ja.
Also nur nochmal, um es zu verstehen, wie wäre deine Wunschvariante gewesen?
Du startest den zweiten Durchgang aus demselben Gate wie den ersten Durchgang. Es hat überhaupt keine Veranlassung gegeben, da zu verlängern. Also es waren ja schon im ersten Durchgang auch Sprünge an die Hillsides ran, wo du dann auch teilweise gefragt hast, ja gut, wenn die in den ersten Duellen schon so weit springen, wohin sollen dann die Top-Leute noch springen? Also das, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ob sie nochmal extra die ganz große Show zum Finale rauszaubern wollten. Wenn ja, Glückwunsch, ist euch nicht gelungen. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären.
Ich meine, dass auch im laufenden Wettkampf, also im Durchgang, im zweiten Durchgang vor den besten 10 verkürzt wird, ist jetzt auch keine Seltenheit. Also auch das finde ich. Ich habe jetzt allerdings nicht mehr ganz genau im Kopf. Andreas Wellinger hatte einen guten, aber keinen unglaublich weiten Sprung gemacht. Der war dann ja erstmal ein bisschen in der Leadersbox. Also es war jetzt nicht so, dass der 11. Springer irgendwie da voll die Granate rausgezaubert hätte oder so. Also es
Nee.
gab jetzt nicht diesen Anlass von, oh, jetzt geht's hier aber ab, wir gehen noch mal runter. Nichtsdestotrotz hätte man das da machen können, weil man ja weiß, dass jetzt die besten 10 kommen. Und das ist in meiner Erinnerung jetzt auch nicht etwas, was total selten vorkommt. Es war in manchen Wettkämpfen schon fast Usus, dass das immer vor den ersten 10 noch mal runtergeht. Also ich finde auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann wäre es ja auch für alle drei fairer gewesen am Ende.
Definitiv, ja. Also die Ausfahrt hätten sie definitiv auch noch nehmen können. Nur, also, das würde ich mir wirklich gerne mal erklären lassen. Du springst den ersten Durchgang aus Gate 13 und siehst da schon, okay, die Burschen springen an die Hillsides. Du hast, ja, es hat ein bisschen gewechselt, aber jetzt nicht besonders krasse Veränderungen und sagst da, ja gut, dann gehen wir nochmal eins nauf. Also, den Gedankengang kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, für Jan Höll natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil er mit Sicherheit mit ein bisschen weniger Fahrt das Ding wahrscheinlich in etwa genauso weit fliegt, aber sicherlich besser landen kann. Und dann hören wir uns noch an, würde ich sagen, was Tobi zu ihm zu sagen hat.
Ja.
Jan Höll, wer die Flugshow schon länger hört, weiß, welche hohe Meinung ich von ihm habe. Und er hat es auch hier wieder bestätigt. Ach Jan, ein paar Zentimeter weiter und sauberer landen. Dann gehört der goldene Adler dir, aber du bist noch recht jung, auch die Zukunft gehört noch dir, die nächste Chance wird kommen.
Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Was macht dieser knappe Tourneeausgang mit ihm? Also ich glaube, in der sportlichen Qualität sind wir uns ja alle einig, dass er wahnsinniges Potenzial hat, irrsinnig gut ist. Er hat jetzt natürlich auch noch die Pause, um das mal sacken zu lassen und zu verdauen. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, wie er danach zurückkommt. Also ob das was mit ihm angerichtet hat, dass er die Tournee 1,4 Punkte, das muss man sich ja auch noch mal reinziehen, verpasst hat.
Ich hoffe, dass er das auch als sehr junger Sportler locker nehmen kann. Und er wirkt auf mich auch so, als wäre das die wahrscheinlichste Möglichkeit. Also eher zu feiern, wie nah er dran ist und zu wissen, ich habe ja noch sehr viel Zeit und bin in einem sehr fantastisch gut aufgestellten Team, wo sehr viele Dinge zusammenpassen oder so gut wie alles zusammenpasst. Die Chancen, dass er da nochmal in so eine Position kommt, sind auf jeden Fall ziemlich gut, besser als bei vielen anderen Springern. Deswegen hoffe ich, dass er das erstmal genießen kann, wie toll er das gemacht hat. Und das war ja so auch für ihn, genauso wie Tschofenik, etwas, was jetzt das erste Mal wirklich möglich war. Und Vielleicht hat man dann auch noch immer so eine kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, na gut, ich bin halt auch noch so ein Frischling und wenn ich jetzt hier mal was verpatze, weil es irgendwie sehr aufregend ist, dann ist es ja auch verständlich sozusagen. Also bei Kraft sind die Ansprüche dann schon andere, nämlich das ist ja der Altmeister mit seinen 28 Jahren oder wie alt er ist. Und
31, ja.
okay, gut. Und
Ja.
der ist
Ja.
ja abgebrüht und knallhart und er kann mit dem ganzen Stress umgehen und was weiß ich, was ihm dann danach gesagt wird. Die Jungen haben da ja noch ein bisschen mehr Welpenschutz und wenn die dann wie Tschofenik in Oberstdorf vielleicht mal ein bisschen aufgeregt sind und dann nicht den aller 1000% besten Sprung runterbringen, dann haben ja alle Verständnis dafür. Ich hoffe, dass er das für sich auch hat. Und ich meine, wir reden hier von was? 70 Zentimetern, die ihm gefehlt haben oder ein paar Windpunkten oder einer Geldverkürzung, also.
Oder halt einem halben Punkt pro Kampfrichter, wenn sie ein bisschen großzügiger sind und sagen, ach, den Telemark hat zumindest angedeutet, wir geben ihm allesamt die 16,5, dann hat er das Ding um 0,1 Punkte, aber ja.
Mir ist ja auch immer noch wichtig, ich mag das in der Berichterstattung oft nicht, wenn es dann immer nur um den Ersten oder die Erste geht, um die Person, die gesiegt hat und dann. Alle anderen sind irgendwie Verlierer, also so ein Bullshit. Also ich meine, das waren fantastische Leistungen. Und ja, klar, jetzt wird Tschofeniks Gesicht auf allen Schlagzeilen sein jetzt und so. Aber nichtsdestotrotz sind das ja alles fantastische Sportler und das war so knapp. Und für mich ist das immer gar nicht ganz so wichtig, welche Zahl da jetzt vorne steht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen unsportlich eingestellt oder so. Aber also die haben ja das alle fantastisch gemacht und dann kommen noch die Variablen dazu, die man nicht kontrollieren kann.
Ja, also ich würde sogar sagen, das ist im Gegenteil extrem sportlich von dir, weil du sagst, in erster Linie geht es mal darum, was die eigentlich auf der Schanze vollbracht haben und nicht, was dann am Ende auf einem weißen Zettel mit schwarzer Tinte draufgedruckt wird. Also salopp gesagt. Und also ja,
Kompetitiv
ich.
wäre vielleicht das Wort gewesen, nicht so kompetitiv
Kompetitiv, das ist
eingestellt.
ein gutes Wort, ja.
Ja.
Also mal ganz im Ernst, wir haben es jetzt hier mit dem zweitknappsten Abstand zwischen Platz 1 und 3 innerhalb dieser Vierschanzentournee jemals zu tun. Wir haben fantastischen Sport gesehen von so ziemlich allen, die dabei waren und das sollte man definitiv auch mal in den Vordergrund rücken. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch über das Schicksal des Stefan Kraft reden, der ja quasi, ich habe es dann gestern so tragischer Held wurde, habe ich das so bezeichnet. Und Tobi war ja in nächster Nähe dran. Ich hatte vorher so ein paar Fotos aus dem Pressezentrum gesehen, dachte, okay, das spricht schon irgendwie Bände, aber er schildert uns das nochmal ganz gut, wie Stefan Kraft da gestern beisammen war oder eben auch nicht.
Und allergrößten Respekt. Wir alle wissen es. 10 Jahre ist es her, dass er die Tournee gewonnen hat. Er ist immer noch da. Schaut es euch an. Kobayashi, Kubacki, Stoch war nicht mal mit dabei. Granerüd. Die alle haben kein Wörtchen, auch nur kein Buchstaben, um den Gesamtsieg mitgesprochen. Aber Krafti ist gefühlt immer wieder da. Ich habe ihn gestern auch gefragt, wie er es macht. Und er hat gesagt, ja, er schafft wirklich gut die Balance zwischen Leistungssport und Privatperson. Denn der Stefan ist der Stefan, sein Umfeld lässt ihn so sein, wie er ist. Aber, und er sagt, es sieht immer so leicht aus, es ist verdammt harte Arbeit, da in jedem Jahr mit den ganzen Umstellungen, die es immer wieder gibt, die so viel verändern in dem Feld. Nur er kriegt es konstant hin. Er hat das Team explizit erwähnt, dass das ihn natürlich unheimlich pusht. Und ja, da war ein bisschen stolz zu hören, aber oh Leute, ich saß gestern in dem Pressezentrum und er hat auf der Bühne noch ganz gute Miene zum bösen Spiel und sie sind ja untereinander sehr locker und können auch wirklich gut miteinander, aber Leute, diesen enttäuschten Blick von Stefan Kraft zu sehen, boah, hat er mir echt leid getan. Also, mir sagen sie ja hier auch immer, wir sind schon ein Freund von Abwechslung, dass auch mal andere gewinnen, nicht immer einer alles holt und so Dominanzen, aber so wie es dann gestern abgelaufen ist, boah, da hat er mir wirklich leid getan.
Ja, danke Tobi für diese Einblicke. Super interessant und auch richtig schön zusammengefasst, Und vor allem diese Einblicke auch in Kraft, die Pri also oder Stefan, die Privatperson, und Kraft, die der Sportler, finde ich total interessant. Schön, dass er das so für sich trennen kann, dass er da ein Netzwerk um sich rum hat, das ihn nimmt, wie er ist, und ihn als Mensch sieht und nicht als Sportler und so. Das finde ich total schön und freut mich für Krafti. Und ich möchte dir auch nochmal unterstreichen, ich finde, dass Stefan Kraft ist wirklich ein Ausnahmesportler. Über die letzten Jahre, ich glaube, ihr habt das in der letzten Folge auch gesagt, du und die Uli. Über die letzten Jahre, wie viele Regeländerungen es gab, wie man sich anpassen musste. Tobi sagt es auch in seiner Nachricht. Dauernd gibt es irgendwelche Änderungen. Dann Granerüd kann denn hiermit nicht, Kobayashi kann hiermit nicht. Stoch wird schon älter, okay, gut. Aber also alle müssen sich mit den Änderungen anfreunden und Kraft ist immer vorne mit dabei. Solange ich diesen Sport richtig aktiv verfolge, ist Kraft immer vorne mit dabei und hat sich an alles angepasst. Und es scheint alles so leicht zu gehen. Finde ich auch toll, dass er das nochmal betont. Nein, nein, das ist harte Arbeit, aber das ist ja gerade die Kunst. Da kommen wir auch wieder zu meinen Lieblingsparallelen. Schauspiel und Skispringen oder auch meinetwegen Musik oder jede Art von Kunst und Sport kann man immer so gut vergleichen, finde ich. Denn das, was so leicht aussieht, das ist meistens das, was am schwierigsten ist. Also das, was nach unten hin für die Zuschauerinnen und Zuschauer so nach Leichtigkeit aussieht, ist das, was eigentlich am schwierigsten ist. Und gerade bei Kraftis Sprung, der immer wie am Schnürchen aussieht, der immer elegant ist, ruhig in der Luft, diese flache Flugkurve, die er eigentlich immer hat. Also es sieht ja immer alles wie aus einem Guss aus. Also größter Respekt für diesen Sportler und Menschen, Stefan Kraft. Echt ein toller Typ, auch wie er sich ehrlich äußert in der Presse. Ich bin großer Fan von ihm. Ich hätte ihm das auch sehr gegönnt. Zum Glück hat er ja schon einen goldenen Adler. Das ist ja ganz, ganz gut so für seinen Lebenslauf. Er hat jetzt nicht diesen Druck, dass er es noch einmal schaffen muss. Er hat es ja schon geschafft. Und hey, ich traue dem auch zu, das nächstes Jahr nochmal zu machen. Also.
Also, wenn man es einem zutrauen muss, dann ihm. Also, diese Anpassungsfähigkeit, also, das ist ja fast unvergleichlich in den letzten 15, 20 Jahren, die er da so hinbekommen hat. Also, das ist auch das, was mir am allermeisten Respekt abnötigt, weil jeden Sommer lassen sie sich irgendwas einfallen, um was auch immer, angeblich, um den Sport sicherer zu machen. Ja. Weiß ich jetzt halt auch nicht in gewissen Teilen, und er schafft es halt immer ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Und natürlich ist das auch aus seiner Sicht total nachvollziehbar, dass er da gestern so gefrustet ist nach dem, was da so passiert ist. Ich habe mich ehrlicherweise mit manchen Passagen aus den Interviews, also ich habe mir das beim ORF, das Interview habe ich mir angehört, und auch bei Eurosport, da ist er dann auch nicht hundertprozentig bei der Wahrheit geblieben. Also da hat er gesagt, er hätte irgendwie eine Viertelstunde gewartet. Es war die Hälfte, ist dann schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass er sagt, ja, fair ist es nicht gewesen. Nur dann stellt man sich wieder die Frage, ja, was hätte man denn anders machen können? Der Korridor war für alle gleich eingestellt, und dass der Wind in der Phase so weht, also ist dann natürlich extrem, extrem bitter, dass es ihn trifft in diesem Moment. Und ja, wahrscheinlich sind die allermeisten Aussagen auch darauf zurückzuführen. Gut, es ist jetzt sehr, sehr frisch, nachdem das jetzt passiert ist. Wahrscheinlich sieht das heute mit ein bisschen Abstand auch schon wieder ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen.
Also, und in dem Moment ist jetzt meine Meinung, hätte die Jury nichts anderes machen können als warten. Sie hätten vorher was anderes machen können, wie wir schon besprochen haben. Aber in
Ja.
dem Moment hätten alle aufgeschrien dann nachher, wenn sie für ihn eine Luke runtergegangen wären und um den Korridor neu einzustellen oder hochgegangen oder was weiß ich. Also, es war ja Rückenwind. Ja, egal. Aber auf jeden
Ja.
Fall hätte es da einen Riesenaufschrei gegeben, dass das nicht, dass es Wettbewerbsverzerrung sei und so. Also, es war die einzige Möglichkeit. Das Einzige, was sie noch hätten machen können, ist länger warten, dass er sich nochmal die Schuhe ausziehen kann. Aber so.
Schwierig, schwierig,
Ja.
ja. Ja. Ja, natürlich. Also man muss natürlich auch immer einordnend dazu sagen, wir sind zum Glück in dem Fall jetzt selber nie in dieser Situation gewesen, dass wir es hundertprozentig nachempfinden können, wie es ist, aber natürlich bringt dich das raus, wenn der Wettkampf vorher einfach super flüssig läuft, wie ja alles, was wir bei dieser Vierschanzentournee erlebt haben. Und dann ausgerechnet vor dir, vor diesem entscheidenden Sprung, willst dann halt irgendwie nicht. Das ist schon arg bitter. Aber also du findest in der Karriere von Stefan Kraft sicherlich auch einen Wettkampf, wo er dann mal auf der glücklicheren Seite war. Klar war jetzt nicht das Tourneefinale, um Gottes Willen, nein, aber so laufen die Dinge in diesem Sport. Und das hat er jetzt dann auch einordnen dazu gesagt, ja, ist Freiluftsport, kannst du nichts gegen machen, man braucht das Glück, das hatte er jetzt in dem Moment nicht. Und dass er dann sagt, ja, in dem Moment wollte der Adler halt nicht zu mir, kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass sich das für ihn so anfühlt. Jutchen, ja, wir haben natürlich zumindest mit einem halben Auge, denke ich mal, auch noch geschaut, wer wird denn dann eigentlich bester Nicht-Österreicher? Ja, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Aus deutscher Sicht, und wir ziehen gleich noch ein ausführliches deutsches Turnierfazit, hatte man noch die Hoffnung, ja, vielleicht klappt es ja doch für Pius Paschke. Spoiler, nein. Deswegen war das Duell Gregor de Schwanden gegen Johan André Forfang, wo sich der Norweger schlussendlich durchgesetzt hat, auch nur um, was waren das jetzt? 2,3 Punkte.
1,7, 2,3.
2,
Oh, Mathe.
zwei, ja.
Du hast recht.
2,3 Punkte. Also am Ende wusste man gar nicht, wem man es mehr gönnen soll, weil beide tolle Tourneen gesprungen sind. Schlussendlich muss man sagen, hat es der Gregi vielleicht gestern im ersten Sprung so ein bisschen aus der Hand gegeben, könnte man sagen.
Ja, aber auch hier möchte ich wieder sagen, ist es so wichtig, ob er jetzt Vierter oder Fünfter ist? Das haben beide fantastisch gemacht. Also, the best of the rest, wie man ja immer sagt. Und ich finde, dass gerade der Gregor, also Vorfang, ist ja schon mehrere Jahre immer so auch Top-10-Springer, mal besser, mal schlechter und auch mal Podest und so. Und der Schwanden, der kommt ja erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren so richtig dazu. Und dann gleich. Also wenn wir jetzt nicht die österreichische Dominanz gehabt hätten, ganz vorne mit dabei zu sein bei einer Vierschanzentournee und sich nicht durch den Druck als so einziger Vorspringer einer Nation dann auch irgendwie fertig machen zu lassen. Gut, in der Schweiz hast du gesagt, gibt es nicht ganz so viel Aufmerksamkeit
Ja.
für den Sport. Aber trotzdem, also für ihn ist dann extra auch der Fernsehsender rausgekommen. Nein, also ich finde es ganz eine große Leistung von dem Gregor und bin sehr gespannt, was der uns noch zeigt. Ich hoffe auf baldigen Weltcupsieg. Und finde ihn echt einen ganz spannenden Sportler. Ich habe ihm auch wirklich, also er war so ein bisschen mein Liebling jetzt so in den letzten Springen. Als ich nicht mehr ganz so viel Hoffnung für die deutschen Springer hatte, ist meine Aufmerksamkeit dann so ein bisschen zum der Schwanden gewechselt.
Ja, und was ja eine schöne Entwicklung ist, und da hat er ja eine Hoffnung oder eine Prophezeiung, die er in dem Gespräch, was ich mit ihm in Garmisch hatte, geäußert, dass er jetzt tatsächlich auch endlich einen Kopfsponsor hat. Das konnte man sich ja nicht mit ansehen, dass der Mann nur einen schlichten schwarzen Helm getragen hat. Von daher kann man ihm zu dieser Leistung wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen nur gratulieren und ja, ich meine, wir haben noch ein paar Mal sehr große Chancen. Wir haben vor allem ein paar Mal schief liegen diese Saison. Können wir uns was von ihm erwarten? Von Vorfang denke ich aber mal mindestens genauso.
Ja, also beide auch mental total stark, cool, wie sie mit dem Druck umgegangen sind. Ich glaube, die hatten beide auch richtig Spaß vor allem. Die haben immer sich sehr gefreut über ihre Sprünge unten und das hat sehr Spaß gemacht, denen zuzuschauen bei dieser Tournee. Würde ich auch so sehen für Pavel Wonsek oder wie man sagt. Fand ich auch fantastisch, was der die Tournee gezeigt hat. Zumindest vor allem die letzten Springen jetzt total cool.
Muss man definitiv sagen, er hat die polnische Fahne, die ganze Saison eigentlich so auf Halbmast geweht ist, echt mal wieder ein bisschen nach oben getourt. Man kann nur hoffen, dass das dem Team auch einen Push gibt, dass die anderen sehen, hey, der macht ja irgendwas richtig und der wird von dem gleichen Mann trainiert, der sich auch um uns kümmert. Vielleicht können wir uns an dem ein Beispiel nehmen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Julia, wir sprechen sehr viel über Psychologie, wann immer wir uns treffen und sprechen. Was ich nicht von dir weiß, ist, ob du an Überirdisches glaubst oder abergläubisch bist. Hast du da Tendenzen, die du mit uns teilen möchtest und kannst?
Wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler habe ich durchaus abergläubische Tendenzen, sowas wie auf der Bühne pfeifen oder oder sowas oder die Klamotten noch mal vor der Premiere waschen geht gar nicht zum Beispiel. Das Kostüm darf nicht gewaschen werden vor der Premiere. Solche Dinge, ja, da habe ich schon Tendenzen. Ja, wieso?
Okay, ja. Glaubst du auch an sowas wie, dass es Flüche gibt? Also nicht die sprachlichen, sondern die überirdischen quasi.
Ich hoffe nicht.
Ich frage deshalb, weil wir eine Einsendung von Tobis Lieblings-Insta-Usernamen, dem Rodeo-Clown, bekommen haben. Der ist auch sehr großer Baseball-Fan, muss man dazu sagen, oder generell US-Sport-Fan. Und er sagt, ja, das ist natürlich ist das totaler Quatsch, sich sowas herbeizureden, aber das machen Sportfans aus Reflex quasi so, weil es sich dann irgendwie erträglicher für dich anfühlt. Jetzt ist es Realität, dass wir Deutschen seit 23 Jahren auf diese vermaledeite Vierschanzentournee warten. Wie ist denn deine erste Reaktion auf dieses Großereignis, was mal wieder ohne deutschen Titel über die Bühne gegangen ist?
Ja, ich finde das total schön, eigentlich mit dem Fluch, weil ich denke ja immer so, hey, keine Ahnung, wie das mit dem Übernatürlichen ist. Ich bin dem nicht total abgeneigt, aber ich kann es auch nicht beweisen. Da denke ich gerade so, es kann ja auch nicht schaden, mal irgendwie so einen Exorzismus zu machen. Also,
Okay.
vielleicht hat Hannah Wald ja irgendwas gemacht oder ich weiß nicht. Vielleicht muss man irgendwo eine Kerze anzünden oder irgendwas abweihräuchern, ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn irgendjemand eine Idee hat, hey, ausprobieren können wir es. Schaden kann es nicht, würde ich mal sagen. Ich habe tatsächlich auch hier aufgeschrieben bei meiner Folgenvorbereitung der Vierschanzentournee-Fluch der deutschen Mannschaft. Also ich habe auch diese Worte schon gewählt und hatte mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, sie klingen melodramatisch, aber schön, dass andere Leute das auch so sehen. Also, ich habe das Gefühl, dass es ein mentales Problem ist. Da bin ich ja auch nicht mit alleine mit dieser
Ja.
Einschätzung. Das ist natürlich auch eine Begründung. Also wenn wir jetzt von Flüchen reden, oft verselbstständigt sich ja dann auch sowas in so einem Kopf oder in Köpfen. Ist das vielleicht dann eher so die moderne psychologische Begründung für das, was wir früher vielleicht Fluch genannt hätten? Wir reden immer von dem Rucksack, der irgendwie leicht ist oder schwer ist und bla 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 bla. Ich bin keine Sportpsychologin, keine Ahnung. Ich bin auch sonst keine Psychologin. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich begründen. Ich habe aber das Gefühl, wir sind hier irgendwie in einer Negativspirale. Das hat auch was, meiner Meinung nach, auch was mit der Berichterstattung zu tun, die immer sehr viel Druck aufbaut. Und das haben wir auch schon tausendmal besprochen und auch oft sehr negativ ist. Also, ich finde es schön, du hast das auch schon mehrmals betont. Pius Paschke ist zum Beispiel die beste Tournee seiner ganzen Karriere gesprungen. Aber es wird immer nur davon berichtet, dass er es halt nicht geschafft hat. So. Und ja, dieses Muster von die deutsche Mannschaft scheint richtig gut aufgestellt zu sein oder Einzelne aus der deutschen Mannschaft auf jeden Fall. Und dann kommt die Vierschanzentournee und dann gibt es einen Einbruch. Das ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Und meinetwegen können wir doch gerne länger drüber reden, warum und was man da vielleicht ändern kann und so, wenn da jemand Ideen hat. Ich finde das super spannend. Aber das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass der Druck halt dann von außen auch immer größer wird und auch die Berichterstattung auch immer negativer wird. Und ich habe da tatsächlich gerade gestern eine Idee bekommen. Wie gesagt, keine Sportpsychologin. Ich schaue gerade die Serie Ted Lasso. Ich weiß
Ah
nicht,
ja.
hast du die schon mal
Ja.
gesehen? Oh,
Ja.
es ist also an alle Sportfans da draußen, es ist einfach so fantastisch. Wenn ihr irgendwann Gelegenheit habt, diese Serie zu schauen, es macht so viel Spaß. Und geht ja um Fußball, etwas ganz anderes, aber egal. Aber da gab es eine Folge, wo ein Spieler auch sich so verhärtet ist und so in seinem Kopf war die ganze Zeit. Und das ist das, was ich so ein bisschen der deutschen Mannschaft, naja, ansehe vielleicht oder interpretiere, dass es ihnen auch so geht, dass sie so verkopft dann sind und sich immer mehr anspannen. Und die Lösung in dieser Folge, die ja fiktiv ist, war dann aber, dass ein früheres Teammitglied mit ihm nochmal wieder Fußball spielen gegangen ist, so im Ghetto mit so jungen Menschen, die ganz viel Quatsch machen. Und dann hat er wieder richtig Spaß am Fußballspielen bekommen. Und dann war er richtig gut im Spiel auch wieder, weil er dann wieder verstanden hat, warum er es eigentlich macht. Weil es um Spaß ging, das ist seine Leidenschaft, das ist sein Spaß. Und er deswegen macht er es. Und das hat ihm dann eine neue Leichtigkeit gegeben. Und das ist vielleicht das, was den Deutschen dann so ein bisschen abgeht. Vielleicht muss man, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gesagt, keine Expertin, aber da irgendwie schaffen, wieder mehr Spaß und mehr Leichtigkeit reinzubringen. Und da wäre es toll, wenn auch die Presse ein bisschen mitmachen würde.
Ja, ist eine ganz, 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 ganz vielschichtige, in Österreich würde man sagen, das ist ein Melange aus ganz, ganz
Das ist
vielen
ja
Dingen,
Melange.
die da zusammengemischt wird. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Vor allem, es kommen noch zwei sehr, sehr interessante O-Töne von Tobi gleich. Ich sage es mal so salopp, ich glaube, das Einzige, wie du das verhindern kannst, dass die Erwartungshaltung auch vor dieser Vierschanzentournee so hoch wird, ist, wenn die Vorleistungen nicht so gut sind. Aber absichtlich schlechter Schießenspringen kann ja auch nicht die Lösung sein. So, damit fängt es mal an. Das Zweite ist, ich nehme den deutschen Skispringern total ab, dass sie weiterhin Spaß an der Sache haben. Also, das hast du ja mit der Ted Lasso-Referenz so ein bisschen aufgegriffen. Also, dir sollte es als Skispringer ganz, ganz viel Spaß machen, vor ausverkauften Hütten zu springen, weil deswegen fängst du an mit dem Sport. Nur diese Leichtigkeit, da gehe ich vollkommen mit, dass das irgendwie, dass das we weggegangen ist. Aber auch da weiß ich nicht, wie man diesen Automatismus, es ist jetzt Vierschanzentournee und dann wird es automatisch ernster, wie du das aufheben kannst. Das bringt diese Veranstaltung einfach mit sich. Und ich bin froh, dass ich da keine Antwort drauf finden muss, weil dann wäre ich auch untauglich für den Posten als Bundestrainer, auf den ich mich in diesem Leben nicht mehr bewerben werde. So viel steht fest.
Oh.
Ah ja, das also es fällt einem wahnsinnig schwierig zu, also einerseits fällt es einem schwierig zu erklären, warum ist es so, aber dann natürlich im Umkehrschluss noch viel schwerer zu erklären, was man denn dagegen tun könnte. Ich würde aber mal sagen, um die Diskussion noch ein bisschen aufzuspannen, hören wir uns einfach mal an, was Tobi noch so vor Ort erlebt hat. Und ich kann schon mal spoilern, der Grandler feiert sein Comeback.
El Granto!
Ja, ist ein bisschen lauter noch geworden im Pressezentrum in Bischofshofen. Es kamen Stefan Horngacher und Sportdirektor Horst Hüttl zu uns. Und wir haben dann natürlich auch gefragt, Leute, also jedes Jahr, es ist das Saisonhighlight. Deutschland hat es seit 23 Jahren nicht gewonnen. In diesem Jahr, man fährt wieder als Mitfavorit hin in Form von Pius Paschke, den ich echt rausnehmen will, dass er überhaupt in diese Position mal kommt, weil er ist ja völlig utopisch, hätten wir uns alle nicht gedacht. Hut ab, in dem Alter, mit den Voraussetzungen, die er im Vorfeld hatte, Sechster zu werden bei einer Tournee. Hut ab, aber zurück zu diesem deutschen Team. Man schafft es halt echt nicht, seinen Topspringer in die Position zu bringen, dass man die Vierschanzentournee gewinnt. Letztes Jahr Andy Wellinger, okay, das ist eine kleine Ausnahme. Ansonsten ist es leider echt so, dass das in jedem Jahr passiert. Und wir deutschen Journalisten, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt bei der Tournee. Da ist echt, ist die Stimmung gekippt. Ich war bei allen Stationen dabei und das sind natürlich auch immer die gleichen Pappnasen mit unterwegs. Und irgendwann hast du gemerkt, wir haben keinen Bock mehr und fahren da jedes Jahr hin, haben jedes Jahr Hoffnungen. Uns wird immer gesagt, wir wollen das Ding gewinnen, wir haben gute Optionen. Dann gewinnt man es wieder nicht und dann heißt es wieder, ja, ah Mai, so schlecht war es doch gar nicht. Ja, im letzten Jahr war es nicht so schlecht mit Andy Wellinger, da war es sogar gut. Aber in diesem Jahr sich hinzustellen, auch seitens des Bundestrainers zu sagen, ja, ich bin nicht enttäuscht. Wenn ich jetzt enttäuscht wäre, wäre es die letzten 23 Jahre auch. Ja, sorry, also. Was ist es denn? Wenn man danach nicht enttäuscht ist, ja, wonach soll man denn dann enttäuscht sein? Wie kann und will man so eine Mannschaft motivieren? Fällt mir schwer. Ich schätze ihn, die Gespräche sind immer auf Augenhöhe, immer fair. Aber da fehlt mir halt auch so ein bisschen das letzte Quäntchen, um dann auch diesen Schritt mal zu gehen.
Okay, danke schön, Tobi. Ich freue mich voll. von ihm zu hören. Ich finde das sehr spannend, was er uns berichtet. Da wäre ich echt gern Mäuschen gewesen in diesem, bei dieser Pressekonferenz. Das hätte ich schon auch gerne gehört. Ich verstehe die Frustration der von Tobi und seinen Kolleginnen und Kollegen und vor allem, wenn man das seit Jahren da immer mitfährt und da auch darüber berichtet und dann immer dieselben Schlagzeilen schreiben muss und so. Nichtsdestotrotz möchte ich hier auch einmal anmerken, wir hatten schon die letzten Jahre. Also, wie gesagt, es kann ja immer nur einer gewinnen. Und ich meine, Eisenbichler, Geiger, Wellinger, davor noch Freitag, ja. Also, wir hatten Freund sowieso auch noch länger her, egal. Wir hatten schon oft Leute, die da wirklich mitgesprungen sind um Platz 1, wo man richtig gefiebert hat und hat es halt nicht geklappt, weil wie gesagt, es gewinnt halt immer nur einer. Aber Eiser ist auch Zweiter geworden. Und also das ist jetzt nicht 23 Jahre her. Und es ist jetzt nicht immer so, wie es dieses Jahr war. Und deswegen, also ich meine, Tobi hat es ja aber eh auch gesagt, dieses Jahr halt besonders gut. Gut. Ich bin auch frustriert davon, ja. Aber ich möchte nochmal sagen, wir sollten vielleicht auch nicht allzu streng sein. Nichtsdestotrotz kann ich das verstehen, wenn man da live vor Ort ist und das jedes Jahr wieder dasselbe macht. Das ist schon auch klar. So, was Horngacher angeht. Ich würde mir da auch mehr Ehrlichkeit wünschen, so wie Tobi das sagt. Also da dann zu sagen, ja, dann wäre ich die letzten 23 Jahre auch, nee, ist schon eine andere Sache. Und es ist auch eine andere Sache, weil sich da jetzt gerade was zementiert, nämlich das, was wir eben gerade schon besprochen haben. Diese, wir sind am Anfang der Saison gut und dann brechen wir 1:4-Schanzentournee-Sache, was halt auch nicht immer so war. Und ja, alle wissen, ich bin krasser Werner-Schuster-Fan, aber ich muss jetzt auch noch mal sagen, unter ihm war das nicht so. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt was mit der Person zu tun hat. Wahrscheinlich ist es viel vielschichtiger und es wird nicht nur mit einer einzigen Person zusammenhängen. Aber es muss anscheinend ja nicht so sein, dass man immer am Anfang gut ist und dann zur Vierschanzentournee einbricht. Also da bin ich jetzt auch ein bisschen frustriert, dass das jetzt langsam so eine Regel wird.
Ja, ich bereue das gerade ein bisschen, dass ich nicht noch mehr Zeit hatte für die Sendungsvorbereitung, weil mich lässt das Gefühl nicht los, dass es diese Tendenz unter Schuster auch schon gab. Dass wir im Vorfeld Skispringer hatten, die ja gut bis sehr gut im Gesamtweltcup unterwegs waren und deswegen auch durchaus Hoffnung auf die Tournee geschürt haben und es am Ende dann nicht geklappt hat.
Aber nicht geklappt hat im Sinne von, okay, sie sind dann Zweiter oder Dritter geworden, oder nicht geklappt hat im Sinne von, sie sind dann 20. geworden. Weil, wie gesagt, das ist
Also,
dann, okay, Richard Freitag ist gestürzt und ist dann, ja, wissen wir, aber der hat danach
ja.
dann auch immer noch bei der Skiflug-WM eine Medaille gemacht und Wellinger ist Zweiter geworden und so. Also es ist jetzt nicht so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann total eingebrochen wären.
Nein, 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 nein. Also, okay, ach so, darauf beziehst du das. Okay, ich dachte, es ging jetzt nur um den Vergleich, was vor der Vierschanzentournee war und was dann bei der Vierschanzentournee passiert ist. Weil
Aber selbst dann
ganz.
finde ich, wenn Eisei Zweiter wird bei der Vierschanzentournee, ist das jetzt kein Einbruch. Weißt
Nee,
du?
ganz im Gegenteil. Also ich bin jetzt, während ich deinen Ausführungen gelauscht habe, bin ich nebenbei mal so die letzten, was sind das jetzt, zehn Tournees durchgegangen und ich finde da viele Parallelen zwischen der Ära Schuster und Horngacher, wenn ich mir die
Okay,
Ergebnisse
cool.
angucke. Du hast immer wieder deutsche Skispringer gehabt, die in den Top Ten waren. Bestes Beispiel, ich bin jetzt gerade 15, 16, Severin Freund, Zweiter im Gesamtweltcup, Richard Freitag, Siebter. Bumm, guckst dir das Turnierergebnis an, da gewinnt ein überragender Peter Priots, das war seine Saison. Severin Freund wird Zweiter, Richard Freitag wird Neunter. Aber genauso hatten wir in der Ära Horngacher zum Beispiel auch schon Markus Eisenbichler und Stefan Laie auf Platz 2 und 3 der Vierschanzentournee.
Stimmt,
Es
Laie.
wird auch gerne von den Fans da draußen so getan, als ob in der Ära Horngacher die Ergebnisse auch während der Vierschanzentournee und die großen Erfolge irgendwie ausgeblieben wären, was ja nachweislich Quatsch ist. Also
Cool.
muss man an der Stelle mal so sagen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Horngacher-Fan und ich verstehe diese Aussage von, ja, wenn ich, also ich hätte, müsste jetzt die letzten 23 Jahre enttäuscht sein, finde ich genauso unpassend. Nur, es ist ja jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass es unter ihm erst so lief. Ja, also sonst, ja?
Sorry. Ja, cool, dass du das rausgesucht hast. Danke. Ich werde meine Petition holt Schuster zurück als Bundestrainer noch nicht abschicken.
Wird davon abgesehen auch nicht passieren, aber ja.
Vielleicht, ja, wenn genug Leute unterschreiben. Ich weiß es nicht. Nein, wird es nicht. Hat keinen Bock mehr. Verstehe ich auch.
Also
Nein, danke. Es ist gut. Es ist gut, dass du es sagst. Es ist dann vielleicht erst die letzten Jahre, letzten 2, 3 Jahre passiert und es hat sich jetzt bei uns schon so eingepflanzt in den Köpfen.
nur nochmal ein frappierenderes Beispiel. In der Saison 17-18 sind Richard Freitag und Andreas Wellinger auf den Plätzen 1 und 2 zur Vierschanzentournee gefahren. Natürlich
Ja,
war da
dann
die
ist Ritchie halt
Erwartungshaltung
gestürzt.
auch. Genau, und Andreas Wellinger ist Zweiter geworden.
Genau.
Also es ist ja nicht. Es ist ja grundsätzlich nicht so, dass sie diese Vorleistungen gar nicht rüberbringen. Nur
Genau.
muss man dann auch sehen, erwartet man dann von den richtigen Leuten auch diese großen Leistungen. Deswegen finde ich es gut, dass auch Tobi ja Pius Paschke in seiner Bewertung völlig ausgeklammert hat, weil das völlig
Richtig.
atypisches Phänomen ist, was wir jetzt von ihm gesehen haben. So. Aber
Genau, das
natürlich
sehe ich auch so.
muss man dann die Frage stellen, warum sind die anderen dann nicht in der Lage, dem man das potenziell zutrauen kann. Ich sehe diese Mannschaftsleistung sehe ich ja immer in der Gesamtheit und dahingehend fällt die Tournee jetzt für mich nicht nach unten oder nach oben aus dem Rahmen. Es ist halt ein okayes Mannschaftsergebnis, nur weil eben sich alles um diesen goldenen Adler dreht, neigt man dazu, die Spitzenergebnisse halt noch mal höher zu bewerten, so. Damit hängt, glaube ich, auch sehr, sehr vieles zusammen, meiner Meinung nach. Aber
Ja.
man tut ihnen für mich auch in der Gesamtheit irgendwo Unrecht, irgendwie von einem Debakel oder so zu sprechen. Also
Ja,
das
und
ist es nicht.
das meinte ich mit der Presse, von der ich heute schon so viel geredet habe. Ich
Ja.
verstehe, man möchte auch Dinge verkaufen und so, ja, aber ein bisschen mehr Mäßigung, ein bisschen mehr Reflexion vielleicht würde der ganzen Sache schon gut tun, womit ich jetzt nicht Tobi meine. Ich finde, Tobi hat das ganz fantastisch aufbereitet und ich verstehe die Frustration total. Mir würde das auch so gehen, wenn ich da gesessen
Ja,
hätte.
ich glaube, man erlebt das Jahr für Jahr, spielt da, glaube ich, eine sehr, sehr gewichtige Rolle. Und es ist, glaube ich, einfacher zu ertragen von größtenteils vor dem Bildschirm, so wie wir beide das jetzt erlebt haben. Nur du hast als egal woher du kommst, selbst als Österreicher hast du ja auch, egal wie gut die Vorleistungen vor der Tournee sind, du hast kein natürliches Anrecht auf diesen Adler. Und es gibt genauso viele Leute, die sich dann dahinstellen und sagen, ja, wie kann man das so versägen oder so, als ob das irgendwie ein Naturgesetz wäre, dass du bist vor der Vierschanzentournee gut, ja, dann musst du da aber auch gut sein. Nee, deswegen reden wir ja Jahr für Jahr. Deswegen hat diese Tournee diese Magie, weil da so viel Unvorhergesehenes passiert, weil es so herausfordernd ist, weil diese Chancen so unterschiedlich sind und weil die Wettkämpfe in so kurzer Zeit stattfinden und weil das Ding, so wie kein anderes Skisprung-Event, reines Skisprung-Event, eben unterm Brennglas liegt. So, das spielen halt so viele Faktoren einfach eine Rolle, die sonst in einem normalen Weltcup-Geschehen zu vernachlässigen sind, meiner Meinung nach.
Ja, und wir kommen halt immer wieder zurück auf diese Lockerheit. Horngacher selbst hat ja selbst, Entschuldigung, Horngacher selbst hat in einem Interview, ich glaube, es war mit ARD, auch gesagt, dass halt eine Verkrampfung eingesetzt hat und sie nicht mehr locker waren. Und also sind wir wieder bei der Leichtigkeit und so weiter. Was natürlich auch, wie er auch im Interview gesagt hat, nicht nur den Deutschen so geht, ist schon klar. Wie gesagt, das ist die Vierschanzentournee. Die Aufgabe wäre dann in Zukunft irgendeine Möglichkeit zu finden, eine größere Lockerheit, Leichtigkeit herzustellen. Und ob das jetzt dadurch kommt, dass man am Anfang vielleicht nicht ganz so gut ist, wie du das heute vorgeschlagen hast, oder ob man irgendwelche anderen Wege findet, mehr Bier trinkt oder so, ich weiß es nicht. Sie werden sicherlich immer wieder etwas ausprobieren, denn es ist halt die Vierschanzentournee und alle möchten das irgendwann mal hinkriegen. Ich fand es schön, dass Paschke irgendwann gesagt hat, oh, ich mag den ja echt schon so gerne. Ja, also da nochmal, ich sehe das auch so wie Tobi, gut, dass er ihn da auch ausgeklammert hat. Ich finde, er hat das toll gemacht und
Absolut.
toller Typ, cooler, lockerer Typ, auch total reflektiert und hat auch zugegeben, dass das jetzt alles, dass er da nicht mehr so leicht aufgesprungen ist, weil das natürlich schon was mit ihm gemacht hat. Ich stehe ja immer so auf Ehrlichkeit, wenn die Leute da vor dem Mikro sind und deswegen auch schade, dass Horngacher das dann in dem Moment nicht geschafft hat und Paschke hat dann gesagt, naja, dann gewinne ich halt einfach 2035 die Tournee. Dann wäre er halt 44. Und das finde ich so cool. Ich würde ihm das fast zutrauen, unser kleiner Skispringen-Opa.
Ja, der deutsche Kasai, ja, das wäre noch eine, das wäre noch wirklich eine Story. Ja, einen letzten O-Ton von Tobi haben wir noch. Dann würde ich sagen, schmeiße ich die Kassette mal rein und dann haben wir noch mal ein bisschen neues Futter für unsere Diskussion.
Andi Witthölzl, der Coach der Österreicher, hat gesagt, wir hatten einen Fünfjahresplan und jetzt geht die Saat, geht so richtig auf. Und dann habe ich Horst Hüttl gefragt, was ist denn der Fünfjahresplan? Stefan Horngacher ist im sechsten Jahr im Amt. Ja, und dann ging es so ein bisschen los und da hat er geschwärmt und bei den Junioren, da haben die ja so viel geholt und wir haben so gute Nachwuchsarbeit da gehabt. Jetzt gerade hat man ein bisschen Probleme, wir stellen das jetzt um. Das soll in ein paar Jahren dann Früchte tragen, aber damals die Junioren, das muss man sehen, wie gut die waren. Dann fragte ich, ja, wo ist denn der Transfer? Das ist nichts zu erkennen. Jetzt Altersstrukturen. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Andy Wellinger, das waren alles Siegspringer. Alle hatten das Potenzial, mal die Tournee zu gewinnen. Oder haben es sogar noch. Zumindest Geiger und Wellinger. Ja, die sind halt nicht da und kriegen es nicht hin. Was ist mit dem Mittelsegment? Und ja, mei, das führt jetzt wieder zu weit. Ihr hört es, der Grantler ist schon wieder zurück. Und es hat mich wirklich geärgert auch, dass ich da gestern sehr, sehr viele Phrasen gehört habe auf konkrete Fragen, dass ich Vergleiche, Referenzen gehört habe, die mich einfach nicht schlauer machen. Und wenn ich frage, was ist der konkrete Plan, und dann geht man zurück zur Junioren-WM, dann schwenkt man mal wieder nach Österreich, dann sagt man, ja, die Norweger haben ja auch Probleme. Ja, ich habe aber nicht nach den Problemen der Norweger gefragt, sondern nach dem Plan, den wir haben. So, und irgendwann, okay, Herr Hüttl und ich, wir haben uns da doch, haben da doch sehr laut miteinander diskutiert. Irgendwann habe ich dann gesagt, gut, das wird hier nichts bringen. Und dann hat ein Kollege gefragt, steht denn der Trainer zur Debatte? Und dann hieß es, nein, Stefan Horngacher hat einen unbefristeten Vertrag, er hat das vollste Vertrauen und man geht den Weg jetzt weiter. So, bin der Letzte, der das Recht hat zu sagen, der Horngacher muss jetzt weg, aber ja, meine Güte. Wenn man dann jetzt sagt, okay, wir sind nicht enttäuscht, der hat einen unbefristeten Vertrag, arbeit und mach mal weiter. Und unser Ziel bleiben natürlich die großen Erfolge. Dann bin ich gespannt, wie das erreicht werden soll. Mir fehlt der Glaube daran, dass in dieser Konstellation, es geht mir nicht nur um die Personen, die können auch bleiben, aber es müssen irgendwelche neuen Impulse gesetzt werden. Und in diesem Sinne habe ich mich jetzt ein bisschen ausgetobt. Viel Spaß noch euch mit der weiteren Folge.
Oh, ich mag den Grantler ja so gern. Ich bin ja so Fan von El Granto. Also, danke schön, Tobi. Super cool. Ich finde es so toll, wie Tobi sich da engagiert und wie er emotional wird dann auch und mit dem Horst Hüttl den auch nicht ausweichen lässt und nicht durchkommen lässt mit irgendwelchen Phrasen und halben Aussagen. Super cool. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die sich da beide gegenseitig hochkochen. Und das muss man auch erstmal, also den Mut muss man auch erstmal haben. Also Hut ab, Tobi, cool, dass du das gemacht hast. Mich würde natürlich auch extrem interessieren, wie da der DSV-Fünfjahresplan aussieht, wenn es denn sowas gibt. So richtig konkret ist er da ja anscheinend nicht geworden, wie Tobi das erzählt. Also, ob das jetzt mit, also ich sehe das auch so, ich muss jetzt da nicht den Horngacher rausschmeißen. Also du hast ja auch schon mal den Fußballvergleich gebracht, so immer wenn es schlecht läuft, will man einen neuen Trainer. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Variable ist, an der man da drehen muss, glaube ich nicht. Weiß nicht, kann ich nicht einschätzen, würde ich jetzt nicht als erstes sagen. Aber dass es da irgendein Programm gibt, hoffe ich sehr.
Ich finde es wahnsinnig schwierig, gerade im Skispringen auf vor allem einen Vierschanzentourneesieg hinzuplanen. Das erachte ich sogar als unmöglich. Ich bin mir auch sicher, dass sich dieser Fünfjahresplan von Andy Wiethölzl nicht darauf bezogen hat, wir schaffen jetzt diesen Dreifachsieg, sondern ich komme jetzt, was und wie wollen wir in diesem Zeitraum Zyklus 5 Jahren schaffen. Das ist mal die Basis. Und ich sehe es in dem Sinne anders als Tobi. dass ihm, er hat ja sogar sinngemäß gesagt, ihm fehlt der Glaube, dass man auch in dieser Saison noch größere Erfolge einfährt. Dass Horngacher das kann, aus einer enttäuschenden Vier-Schanzentournee noch eine gute Saison oder zumindest eine erfolgreiche Saison zu machen mit Medaillen, das haben wir in unserer Flugshow-Zeit schon erlebt. Denn bei der Tournee 22-23 war Andy Wellinger als 11. bester Deutscher. Und bei der WM in Planitza gab es dann, ich glaube, mit Ausnahme des Großschanzeneinzels bei den Männern in jedem WM-Wettkampf mindestens eine Medaille. Es gab doch sogar zwei Medaillen auf der Normalschanze. So, also
Danke,
das.
Katar.
Sie, so, ja, die hat ja mit Stefan Horngacher nichts zu tun.
Nein, das stimmt, aber wegen
Aber da,
TSV und
also da,
Planitza.
ich, Tobi war so nett, der hätte mir das erzählt, dass sie sich da, sagen wir mal, einen Disput geliefert haben. Und dann habe ich gefragt, was war denn der Auslöser? Und er schickte mir nahezu kommentarlos dieses Gespräch als Audionachricht. Und ich gebe ihm dazu hundertprozentig recht, da sind sehr, sehr viele Phrasen gefallen und auch Vergleiche, von denen ich sage, die hinken hinten und vorne. Man hat gemerkt, okay, sie wollen sich gegenseitig irgendwie schützen, aber es fehlen die schlaghaltigen Argumente, die vor allem bezogen auf den deutschen Skiverband sind. Das kam mir schwach vor. Ich fand es auch schwach, dass Horngacher bei dieser Frage nach, was ist denn mit dem Nachwuchs und der zweiten Reihe, explizit auf Hüttl verwiesen hat, dass der was dazu sagen soll, weil er da als Bundestrainer nicht so involviert ist. Wo ich dann auch im persönlichen Gespräch Heinz Kuthin erlebe, der sagt, also ich sehe mich da schon auch für zuständig, auch die zweite und die dritte Reihe mit weiterzuentwickeln und das vor allem im Blick zu haben. Also da scheinen auch offensichtlich andere vielleicht sind es nur Auffassungen, vielleicht sind es auch Arbeitsaufträge, ich weiß es nicht, zu sein. Und das war mir in dem Sinne auch zu dünn. Also, wie gesagt, es gibt Details, da bin ich anderer Meinung als Tobi, was aber auch normal sind. Auch wir zwei sind uns nicht immer hundertprozentig einig, aber ich verstehe total, dass der Erkenntnisgewinn, den er aus diesem, ich glaube, es waren knapp 15 Minuten in diesem Gespräch, was er da hatte, dass das völlig zu vernachlässigen ist. Also er hat keine konkreten Antworten auf die Fragen bekommen, die er da gestellt hat. Die natürlich waren die knallhart, aber ich finde, das muss man dann auch zulassen können in dem Moment.
Ja, ich habe auch eine große Abneigung, was dieses ganze Phrasendreschen angeht, sowohl im Sport als auch in der Politik, als auch überhaupt. So, dann denke ich immer, da wird mir meine Zeit gestohlen. Und deswegen verstehe ich auch, dass man sich da aufregt, wenn man da Bericht erstattet. Ich finde, der ehrliche Weg ist eigentlich immer der beste Weg. Natürlich kann man ja Dinge auch rhetorisch geschickt ausdrücken. Aber gerade in so einer Situation hätten sowohl Horst Hüttl als auch Horngacher mehr Respekt entgegengebracht bekommen, wenn sie ehrlich gewesen wären. Und wenn sie gesagt hätten, ja, auch wir sind jetzt gerade nicht in bester Stimmung. Wir müssen jetzt auch noch mal schauen. Wir haben das und das in Bewegung gesetzt. Wir hoffen, dass das noch Früchte trägt. Wir müssen allerdings vielleicht noch mal schauen, dass das und das intensiviert wird. Sowas würde ja uns alle, da hätten wir dann nichts zu kritisieren, weißt du, das würde uns auch entwaffnen.
Ja,
Tja,
gebe
schade.
ich. Es ist ein schmaler Grat. Für mich wandeln Sie da auch auf der falschen Seite der Grenze, indem Sie sagen, ja, wir machen was und wir analysieren, aber es wird nicht ins Detail gegangen. Man kriegt sehr, sehr wenig Einblick in das,
Ja.
was da eigentlich gemacht wird und entsprechend schwierig fällt es einem ja auch dann zu beurteilen, ob man da jetzt auf dem richtigen Weg ist. Und also ganz im Ernst, auch diese Erfolge, die da von Junioren irgendwie angesprochen wurden, puh, also das ist schon eine Zeit her. Und auch die Namen, er hat zum Beispiel den Namen Konstantin Schmid erwähnt, der jetzt aktuell in Richtung Weltcup-Team relativ wenig Aussichten hat. An dem hat man sogar, also hat Horngacher ja für seine Verhältnisse, und das habe ich Tobi auch gesagt, ja sogar ausdauernd festgehalten. Also der war länger im Weltcup-Team, als es jetzt aktuell zum Beispiel in Philipp Raimund ist, der im Juniorenbereich nicht die gleichen Erfolge hat und schon gar nicht die gleiche Quantität so gesehen. Aber natürlich ist auch klar, dass, und das wissen Sie auch, das wurde in dem Gespräch auch gesagt, ja, nach Mailand Cortina 2026, also nächstes Jahr, nächsten Sommer, wird uns der ein oder andere verlassen. Und da müssen wir zusehen, dass wir die Lücke stopfen. Nur bei dem, was da aktuell da ist, fällt es einem schwer zu glauben, dass das 1:1 funktioniert, sondern es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du so eine Art Übergangsphase hast.
Was ich auch gar nicht mag, ist dieses gegen andere Länder dann schießen oder gegen andere Leute schießen.
Das,
Die Frage ist an dich gestellt und da brauchst du
ja.
mir jetzt nicht mit Norwegen, Polen und Finnland kommen oder was. Also,
Und
das
Österreich
ist.
schon mal gar nicht.
Nee. Und wir wissen ja alle, das wurde jetzt auch in den letzten Tagen auch häufiger in der Berichterstattung erwähnt, ja, Österreich hat auch eine andere Masse an jungen SportlerInnen, die nachkommen und im Wintersport sich betätigen, einfach weil sie alle in den Alpen wohnen oder nicht alle, aber sagen wir mal 70%. Naja, vielleicht nicht. Mein Bruder ist
Ja,
Geograf,
doch,
der
kommt schon
schüttelt gerade
hin.
den Kopf,
Doch,
aber
doch, kommt schon hin, ja.
in Deutschland sind halt viele Leute, also sagen wir mal, wenn man jetzt so wie wir beide in der Nähe von Niedersachsen wohnt, dann ist das halt nicht so einfach mit dem Skispringen. Obwohl du natürlich mit deinen, was, 9,5 Metern uns schon bewiesen hast, dass es auch anders geht, aber ja. nein, Entschuldigung. Also, ich will sagen, bitte beantworte doch einfach die Fragen und schieß nicht gegen andere Länder. Und Horst Hüttl hat ja öfter schon mal so Sachen gebracht. Ich habe jetzt auch heute bei Instagram irgendwie bei BR24 gesehen, dass er so sagt, Deutschland generell ist total abgerutscht, was Spitzensport angeht, nur der Wintersport. Ich übertreibe jetzt nicht, ich könnte ihn natürlich auch direkt zitieren. Der Wintersport kann dagegen halten, aber so die restlichen, so bei Olympia im Sommer und so, ist Deutschland total abgerutscht, was die Leistung angeht. Kann man vielleicht auch sagen, ist ja auch, aber ist doch, hey Digga, du hast gerade mit deinen Spitzensportlern, die Vierschanzentournee, wie der Pius Paschke rausgenommen, nicht besonders erfolgreich bestritten. Ich würde jetzt erstmal nicht gegen andere Sportarten wettern. Bleib mal bei dir, Digga.
Das in etwas anders formuliert sehe ich das komplett genauso.
Du meinst
Und
ohne
es
Digga?
ohne Digger, ja. Verleiht der Sache schon mal mehr Seriosität, würde ich behaupten. Aber im Kern hast du natürlich völlig recht. Aber das ist so witzig, dass dieser Vergleich zwischen der letzten WM-Saisontournee und der jetzigen geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, weil ich sehe hier zum Beispiel die Österreicher in dem Jahr auf den Plätzen 6, 7, 8, 9 und 10. Da wird genau das gleiche los gewesen sein wie jetzt bei uns in Deutschland. Das heißt, oh Gott, bei der Tournee bringst du es eh wieder nicht. Und da muss man halt schauen, wie der Rest der Saison verläuft. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir hier so eine Generaldiskussion aufmachen, aber die Steilvorlagen dazu waren da. Ich würde vorschlagen, dass man das Thema auf einen anderen Zeitpunkt vertagt. Und das habe ich mir jetzt bei all diesen Österreich-Referenzen mal gedacht. Es wäre eine schöne Folge für den Sommer, dass man mal aufzeigt, warum dieser Skispringer-Vergleich zwischen Österreich und Deutschland eigentlich kompletter Nonsens ist. Also das irgendwie angefüttert, vielleicht kriegt man ja sogar Werner Schuster hier in die Sendung, dass man das mal aufbereitet, weil der wäre meiner Meinung nach für dieses Thema Nachwuchs sogar der bessere Ansprechpartner als Horst Hüttl. Und das möchte ich mit allem Respekt vor beiden sagen, hier an dieser Stelle.
Oh, bitte, 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 Werner Schuster in dieser Sendung, bitte, 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 wenn du da Connection hast, spiele alles aus, was du hast. Du auch, Tobi. Das wäre fantastisch. Dann lassen wir ihn nie wieder gehen. Er muss dann jede Folge mitmachen.
Ich werde es so machen wie Butler James aus Dinner for One, al do my very best.
Okay, gut. Du, was ist mit dem Adler der Tournee? Wollen wir da noch was machen?
Das wäre jetzt genau meine Frage an dich gewesen, liebe Julia. Das ist ja. Hast du einen Vorschlag?
Ja, aber ich muss immer als erstes. Du bist jetzt mal dran.
Ja,
Ich habe
also,
zwei.
wir haben über Pavel Vancek schon geredet. Das heißt, der fällt irgendwo so ein bisschen außer Wertung. Er war auch im Grunde genommen zu gut.
Ja.
Das heißt, mein erster Ansprechpartner in diesem Sinne wäre Benjamin Österwoldt.
Ah, okay, cool. Cool, den habe ich nicht aufgeschrieben. Finde ich auch gut.
Dann
Also ich
lass mal
habe
hören, wen du hast. Ich bin durchaus überzeugungswillig.
ich hatte auch Pavel wie sagt man, Wonsek?
Wonsek.
Okay, aufgeschrieben. Und ich habe mir schon gedacht, dass du sagst, er sei zu gut gewesen. Ich habe ihn aber trotzdem aufgeschrieben, weil ich dachte, es war halt schon eine Ausnahme, also ein Ausnahmespringen, was er da gezeigt hat. Wenn wir da nicht so streng sein wollen, können wir uns meinetwegen auch auf ihn einigen. Ich habe noch Kevin Bigner aufgeschrieben.
Aha, der ist auch aus der Community vorgeschlagen worden, auch wenn wir nach gar keinen Vorschlägen oder Fragen gefragt haben, aber ihr spammt uns sowieso zu, von daher können wir das nicht verhindern. Ja, ist auch ein guter Kandidat. Ich hege bei ihm auch die Hoffnung, sogar die Hoffnung, dass er das im Songverlauf sogar noch mehr anbietet. All den Kollegen habe ich auch beim Schiefliegen auf dem Zettel. Ich glaube, da könnte er uns wieder eine Show abliefern, wie zu seinen besten Zeiten.
Ja, und okay, vielleicht ist das auch einfach der Eindruck jetzt dann von gestern, aber das war wirklich cool, was er da gezeigt hat. Also.
Ist sowieso, also die Tournee, die er gesprungen ist, gut, einmal disqualifiziert in Garmisch-Partenkirchen,
Genau.
ist bitter, aber ansonsten
Der
sehr,
war,
sehr ordentlich.
ja, super. Also war der nicht eigentlich immer im zweiten Durchgang, außer wenn er disqualifiziert war?
Ja.
Ja, ist doch. Finde ich gut. Also ich meine, der ist dann nicht ganz so weit vorne wie Wonsek. Das heißt, vielleicht können wir uns dann auf den einigen. Aber
22, 22, 14, ja. Und
was ist mit
28 dann
Öst?
der Gesamtwertung.
Was mit Östwold? Was?
Ja, Östwold steht so langsam auch auf der Schwelle, dass er dann zu gut ist. Also der ist ja auch, der ist seine allererste Vierschanzentournee gesprungen, das darf man auch nicht vergessen. 11., 18., 19. und 6. gestern. Dazu, da, also dann 13. in der Gesamtwertung, direkt mal die Tourneesieger Kobayashi und Granerüdh hinter sich gelassen.
Ist auch ein guter Kandidat, finde ich auch gut. Vor allem aufgrund des ersten Mal Vierschanzenturnierspringens.
Ja, also Wąsek, was übrigens witzigerweise auf Polnisch kleiner Schnurrbart bedeutet, ist mir ehrlicherweise zu gut.
Gut, dann müssen wir jetzt Bigner oder Östwold machen.
Ja, es würde das gleiche Team treffen. Ne? No Way
Stimmt.
und US Boys, Best Friends aktuell. Ich würde die Entscheidung dir überlassen. Wer
Oh, das
überzeugt
ist
dich
ja so
mehr?
fies. Wie viele Leute haben denn Bigner reingeschickt?
Das war eine Person.
Eine
Es
Person.
war
Und
auch
hat
der
jemand noch.
einzige Vorschlag, den wir bekommen haben. Aber wie gesagt,
Ach
ich habe
so.
nichts eingeholt in der Kürze der Zeit. Ja.
Okay, dann gehen wir mit Östbold, weil ich das mit der ersten Mal Vierschanzentournee so herausragend finde.
Dann geht der Adler in dieser Woche und das allererste Mal in der Saison nach Norwegen an den lieben Benji, wie er genannt wird.
Ist auch eh gut, weil wir hatten so viele aus den USA gerade, so viele Adler in der
Entweder,
Woche.
genau, die letzten Wochen war es entweder USA oder
Oder
Deutschland.
Deutschland.
Ja. Das in den allermeisten Fällen bei den Frauen, und damit hätten wir jetzt ganz elegant die Überleitung geschafft, denn wir haben noch zwei Springen offen aus den letzten beiden Tagen, denn die Frauen sind zugange gewesen in der Villacher Alpenarena. Ein sehr schönes Skisprungzentrum in Kärnten hat jetzt auch ein kleines Facelift bekommen, neue Matten im Sommer, ein bisschen das Profil verändert am Schanzentisch und auch am Vorbau von der K90. Und ja, die eine oder andere hat zugegeben, gut, sie ist im Kopf noch gedanklich auf der alten Schanze gewesen, zumindest bis zum zweiten Tag, aber nichtsdestotrotz haben wir auch da wieder guten Sport gesehen mit einem Sieg von Katharina Schmid am Sonntag. Vor Nika Preutz und Jacqueline Seifritzberger auf der 3. Und am Montag, also gestern, hat Eva Pinkelnick gewonnen vor Katharina Schmid und Nika Preutz und hat damit frühzeitig dafür gesorgt, dass eine unserer Prognosen aus der letzten gemeinsamen Folge, liebe Julia, ja eingetroffen ist. Wir waren uns ja beide einig, die Österreicherinnen, die holen noch ihren Saisonsieg und Chapeau, die Eva, hat es vollbracht, mal wieder.
Genau, ich habe gelesen in deinem Artikel bei skispringen.com, dass sie im Interview gesagt hat, sie hätte mit ihrer Sportpsychologin an dem Morgen gesprochen. Warte, ich zitiere sie, indem ich dich zitiere. Ich habe mich auf meine Sprünge fokussiert, nachdem die letzten Wochen mental nicht ganz so einfach waren, aber ich hatte heute Morgen ein super Gespräch mit meiner Sportpsychologin und wir haben einen Plan gemacht, der voll aufgegangen ist. Es hat so viel Spaß gemacht und es ist großartig, wieder einen Heimsieg zu feiern. So, zwei Fragen. Nummer 1. Sollte die Sportpsychologin von Eva Pinkelnick vielleicht mal mit dem deutschen Team sprechen? Nummer 2. Hast du so einen engen Kontakt zu Eva Pinkelnick, dass du sie mal nachfragen kannst, dass du bei ihr mal nachfragen kannst, was die Sportpsychologin zu ihr gesagt hat? Das würde mich so interessieren.
Also nachfragen kann ich, ob sie es mir im Detail verrät, ist dann natürlich ihre Sache. Und zur ersten Frage, ich bin mir sicher, dass auch die deutschen Skispringer sportpsychologische Unterstützung, Schrägstrich Hilfe, sofern sie sie möchten oder benötigen, in Anspruch nehmen können. Also die Ressourcen auch seitens des Verbandes werden da sein.
Das glaube ich auch, aber diese Sportpsychologin scheint ja etwas Besonderes geschafft zu haben. Man muss dazu sagen, die Eva Pinkelnick ist ja auch in den letzten Springen jetzt nicht, ist jetzt nicht im zweiten Durchgang gekommen oder um die 30 oder 20 gesprungen. Die war ja auch immer schon gut dabei.
Ja.
Aber da ist ja trotzdem noch mal etwas aufgegangen. Und ich würde einfach so, also wirklich, auch auf so einer privaten Ebene, so als Lebensweisheit würde mich das so interessieren, was die Sportpsychologin da gesagt hat.
Ich kann auf jeden
Mensch.
Fall mal nachhaken, mal gucken,
Ja, bitte.
ob sie da das preisgeben möchte. Falls nicht, ist
Auch
natürlich,
verständlich.
also das ist so privat. Um nicht zu sagen intim, dass man das auch nicht an die große Glocke hängen muss. Ich finde es gut, dass sie das hervorhebt und das zur Normalität machen möchte, dass man sich solche Hilfe holt. Und ich finde, Spitzensportler, indem sie solche Äußerungen tätigen, unterstreichen ja noch mehr, in was für einer Vorbildrolle, wenn sie sie denn richtig einzuordnen wissen, auch rutschen können, weil. Weiß ich nicht, ein kleines Mädchen, das jetzt großer Eva Pinkelnick-Fan ist und selber vielleicht das Skispringen anfängt oder was auch immer, egal was, und dann sagt, sie hat an einem gewissen Punkt mit sich selbst zu kämpfen und traut sich dann aber Hilfe zu holen, das finde ich großartig.
Finde ich schön, dass du das sagst. Es geht ja selbst mir als erwachsener Frau auch so, dass wenn ich die Interviews mit Eva höre, auch zum Beispiel aus der Flugshow, dass sie mir da auch ein großes Vorbild ist, gerade in ihrer Ehrlichkeit und Offenheit und wie sie mit ihren Herausforderungen umgegangen ist, wie sie sich immer Hilfe geholt hat, wie sie an sich gearbeitet hat. Das finde ich so bewundernswert. Das ist eine so starke, interessante Person, die Eva. Und kann uns allen da, glaube ich, ein ganz tolles Vorbild sein. Und ich finde es toll, dass sie auch mit dieser Sportpsychologin da arbeitet und damit offen umgeht. Auch der Pius Paschke hat ja auch offen gesagt, dass er mit einem Mentalcoach da arbeitet und dass das ja auch, sehen wir ja auch, diese Saison auf jeden Fall Früchte getragen hat. Cool, dass die das öffentlich machen und sich auch so Hilfe holen, ist eine ganz große Stärke. Finde ich toll, dass sie das machen.
Ich nehme das ohnehin, also klar, ich kann es dezidiert nur im Frauenskispringen wirklich beurteilen, weil das halt die Sportart ist, mit der ich am meisten zu tun habe, dass das aber generell ein Thema in dem Feld ist. Also dass viele gibt, die sagen, hey, ich weiß, dass ich da, ich will es jetzt gar nicht mal eine Schwäche habe, sondern dass ich da für mich selber Bedarf sehe, daran zu arbeiten und mir diese Hilfe dann halt auch holen. Also die Großteil von den deutschen Skispringerinnen macht ja zum Beispiel Training auch mit Pferden im Allgäu. Da gibt es auch ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Institut ist oder auf jeden Fall gibt es da eine Stelle, an die man sich da wenden kann. Also da sieht man auch ein bisschen was in Social Media, finde ich sehr, sehr cool. Also ich sage mal, wenn man die Möglichkeit dazu hat, egal in was für einer Situation man sich befindet, dann macht es das. Super, super, super Geschichte. Und wenn es
Eine
einen dann
Freundin
noch
von mir
zu.
macht das auch übrigens, bietet auch
Ja.
Coaching, Mentalcoaching mit Pferden an. Wenn sich jemand von euch dafür interessiert, schreibt uns mal an. Ich kann das gerne weiterleiten. Die lebt, also die macht das in Baden-Württemberg.
Sehr cool.
Ich glaube, dass das ganz psychisch ganz, ganz viel lösen kann. Und das macht sie sowohl für Unternehmerinnen und Unternehmer als für SportlerInnen als auch für Privatpersonen. Also ich glaube, das kann ganz viel
Sehr cool
lösen.
auf jeden Fall, ja. Ja, unsere beste Skispringerin aktuell, Katharina Schmid, macht das zum Beispiel auch. Also auch das, ich meine, man lernt sie ja auf eine andere Art und Weise. Kennen. Sie gibt dann nicht ganz so viel von sich preis wie jetzt eine Eva Pinkelnick, aber auch sie natürlich absolutes Vorbild. Und ich habe mich vor diesem Springen so ein bisschen gefragt, ja, wohin geht das jetzt? Sie hatte in der Tunheitstour doch einen durchaus bemerkenswerten Abstand zu Nika Prihols aufgerissen und der Vorsprung im Gesamtweltcup ist ja auch sukzessive zusammengeschmolzen. Dann liegt sie an beiden Tagen nach dem ersten Durchgang hinter Nika Preels und landet am Ende dann doch noch vor ihr. Also da würde ich sogar sagen, auch wenn es jetzt gerade gestern springerisch nicht die allerfeinste Klinge war, mental war das eine Riesenleistung von Katharina Schmid.
Ja, sehe ich auch so. Total cool. Und ich hatte nämlich auch immer noch mitgerechnet. Oh, okay, sie steht jetzt da. Also gestern startet sie dann
Ja,
in der Mittagspox und ich habe
ging
so
auch
mitgerechnet.
so.
Okay, welchen Platz muss sie mindestens erreichen, damit sie das gelbe Trikot behält, wenn die Nika Preos schon wieder gewinnt und so? Und dann, ah nee, puh, nee, das Problem haben wir jetzt gar nicht. Okay. Ja, super cool. Richtig toll. Also und ich möchte aber noch einmal kurz zu Eva sagen, in dem Zitat, was du da aufgeschrieben hast in deinem Artikel, sagt sie ja auch, es hat super viel Spaß gemacht. Und das, ich möchte nur noch mal diesen Zusammenhang herstellen zu der Diskussion, die wir vorhin zum deutschen Team hatten und österreichisches Team und Leichtigkeit und so. Also sie haben anscheinend irgendwas gefunden, was ihr den Spaß zurückgegeben hat. Und das scheint mir doch auch zentral zu sein. Auch wenn du vorhin gesagt hast, du hoffst, dass die Skispringer alle Spaß haben, aber es wirkt für mich schon so, als wäre es manchmal mehr Arbeit als Spaß, wenn sie dann auf der Vierschanzen, auf den Vierschanzentourneeschanzen sind, was ja auch okay ist. Es ist ja auch einfach sehr, sehr energieaufwendig, ja. Gut, aber jetzt sind wir bei den Damen.
Ja, ich meine, es kommt natürlich auch da wieder viel zusammen. Sie wird in den letzten Wochen auch nicht immer nur hundertprozentig Spaß an der Sache
Nein,
gehabt
niemand kann immer
haben.
nur Spaß haben, auch wenn es
Ja.
der Traumjob ist oder irgendwas. Es gibt ja
Ja.
einfach viele Dinge, die
Gut.
passieren können.
Sie hat sich aber inzwischen auch zu einer echten Heimspezialistin entpuppt, denn sie hat jetzt das dritte Mal in Villach gewonnen. Sie hat auch schon dreimal in Hinsbach gewonnen. Fehlt eigentlich nur noch ein Heimsieg in der Ramsau, wenn die mal wieder Bestandteil im Frauenweltcup sein sollte. Vielleicht ja zukünftig, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, anders als die Heimweltcups für die deutschen Skispringerinnen, sind die Heimweltcups für die österreichischen Skispringerinnen grundsätzlich ein ganz gutes Pflaster. Denn wenn man sich da die Mannschaftsergebnisse anguckt, das ist schon wieder, boah, schon wieder sehr, sehr vernünftig. Also ich meine, Lisa Eder springt am Sonntag um 0,2 Punkte am Podium vorbei. Und also allein das zeigt, ja, ist eine kleine Schanze gewesen, aber das Feld war auch irrsinnig eng. Also
Ja.
Katharina Schmid auf ihrem Weg zum zweiten Platz gestern, die ist von Rang 7 gekommen. Sie sind ja auch die Gesichtszüge entgleist, als sie nach ihrem ersten Sprung, der sogar weiter war als der zweite, gesehen hat, oh, ich bin ja nur Siebte. Aber es waren halt nur, ach, schlag mich tot, 4,5 Punkte oder so. Also das irre, dieser Wettkampf wirklich.
Und auch Jackie Seifriedsberger zweimal super gut gesprungen. Wie gesagt, alles super eng. Also das österreichische Team auch bei den Damen. Sehr gut dabei. Aber da können wir ja zum Glück sagen, dass auch das deutsche Team gut dabei ist bei den Damen.
Das muss man sagen,
Denn
ja. Also,
auch Selina ist ja wieder sehr konstant. 2x5, ne? Ja.
2x5, ja. Also wenn es nach Heinz Kuttin gegangen wäre, wäre sie mit besseren Noten sogar noch ein Stückchen weiter vorne gelandet. Ich glaube, Podium wäre sich nicht ganz ausgegangen, aber die ist wahnsinnig stabil aktuell einfach. Und das tut der Sache gut. Und was ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, ich bin mir sicher, dass die in dieser Saison noch ihren ersten Weltcupsieg holen wird. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein. Also Wettkämpfe gibt es genug zum Glück, dass man das mittlerweile beim Frauen-Skispringen sagen kann.
Auch
Und
die
ansonsten, ja,
Norwegerinnen, ne?
ist mannschaftlich kann man auf die sowieso nichts kommen lassen in der Saison. Es fehlte jetzt der Podiumsplatz. Aber auch ohne Eirin Maria Qvandal, die Villach jetzt ausgelassen hat, extrem stark, ja. Also die müssen wir auch gerade in Richtung Teamspringen bei der WM in Trondheim echt auf dem Zettel haben.
Oh ja, wenn Quandal dann dabei ist. Yep, yep. Ja,
Fällt
also
uns sonst,
Österreich,
ja?
Norwegen, Deutschland bei der WM, ne, bei den Damen,
Ja.
das wird richtig spannend, die Team springen.
Also
Also,
die
ja.
Goldmedaille ist mal definitiv noch nicht vergeben. Ansonsten muss man doch sagen, Agnes Reisch, wieder turbulente Zeit in Villach gehabt, wie letztes Jahr schon. Da musste sie ja vorzeitig abreisen mit Kniebeschwerden. Sie ist einmal gestürzt an den 2 Tagen und hat sich dann aber doch noch mit dem siebtbesten Sprung im zweiten Durchgang am Montag noch mit Platz 13 sehr, sehr ordentlich verabschiedet. Und also bei der werde ich das Gefühl nicht los, dass die jetzt mal so richtig angekommen ist im Weltcup-Zirkus auch.
Ja, sehe ich auch so. Schön. Das tut dem deutschen Team richtig gut, dass da so eine stabile Top-15-Springerin jetzt dann dabei ist. Wobei Jule Seifert ja auch stabile Top-20-Springerin gerade ist. Also toll, richtig cool.
Da hat der neue Bundestrainer echt in kurzer Zeit, aber auch das können wir ja quasi Woche für Woche wiederholen, echt einen guten Einstand bis hierhin geliefert. Wenn wir uns sonst den Rest des Feldes anschauen, also man hat so mehr und mehr den Eindruck, die finden sich alle so in ihrem Regalfach, wie wir so gerne zu sagen pflegen, hier ein. Mal sind es 5 Plätze weiter vorne, mal 5 Plätze weiter hinten, aber ist, glaube ich, die Natur des Frauenskisprings in dieser Saison. Der einzige Name, der jetzt immer öfter nach hinten rausgefallen ist, und die war in unserer Saisonvorschau relativ großes Thema, weil Tobi sie mitgebracht hat, Josephine Pagnier. Also die scheint irgendwie nicht so richtig in die Spur zu finden in diesem Winter, hat man so den Eindruck.
Ja, das ist schade. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was da los ist. Weißt du, woran es liegen könnte?
Also mein erster Erklärungsansatz wäre, dass sie auch einfach mit der Materialumstellung, da haben wir es wieder einfach nicht so gut zu Rande kommen. Das haben wir in der letzten Saison ja schon gesehen, dass es hinten raus schwieriger wurde, dass das System vielleicht nicht ganz so gefestigt ist, wie man eingangs der Saison geglaubt hat. Und das in die Form ist sie ja seitdem nie wieder so richtig zurückgekehrt, muss man ja leider Gottes sagen. Aber tue ich mich auch schwer mit, aber ich glaube, die wird ganz froh sein, dass jetzt dieses Wochenende mal frei ist.
Ja. Du, ich habe jetzt gerade gedacht, weil du schon wieder Regeländerungen gesagt hast, das wäre auch noch eine gute Folge für mal zwischen den Saisons oder so. Wie sinnvoll sind
Oh.
die vergangenen Regeländerungen?
Oh, schön, ja. Das ist gut, ja. Das wird auch Zeit, es wird Zeit brauchen, das vorzubereiten, und Zeit brauchen, das einzuordnen, ja. Guck mal. Wenn ihr noch mehr Themenvorschläge habt, stellt sie uns gerne. Ja, auch hier müssen wir natürlich noch einen Preis vergeben. Hast du hier auch Vorschläge mitgebracht, liebe Julia, für die Adlerinnen der Woche?
Nee.
Hast du nicht?
Entschuldigung, habe ich vergessen.
Okay, dann habe ich dir zwei mitgebracht.
Gut.
Das eine wäre. Jetzt muss ich gerade gucken, ob sie am ersten Tag in die Punkte gesprungen ist. Nein, ist sie nicht. Da hat sie es nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Aber am zweiten Tag ist sie auf Rang 23 gesprungen, hat ihr bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. Und zwar Martina Ambrosi aus Italien. Hat mir auch gerade im Sommer Grand Prix ja schon mal erwähnt. Gut, da war das Feld noch ein bisschen was anderes. Aber auch bei der habe ich so den Eindruck, die findet jetzt so langsam zu sich selbst. Hat mir gut gefallen. Oder alternativ, und die hat noch ein bisschen besser abgeschnitten, und es waren im Gegensatz zu Ambrose ihre ersten Saisonpunkte, war Annika Belshaw aus den USA mit Rang 17. Die ältere Schwester von Eric Belshaw, der bei den Männern aktuell nicht im Weltcup unterwegs ist, aber der auch zum Team gehört.
Ja.
Wenn ihr jetzt fragt, was ist denn mit der.
Mein erster Impuls war Annika Belshaw,
Ja.
weil sie in beiden, naja, ja, in beiden, okay, da war sie, was? Ja, sie war in beiden Springen im zweiten Durchgang. Nein, am ersten
Doch,
Tag
sie war im
nicht.
zweiten Durchgang, hat
Doch.
aber keine Weltcup-Punkte bekommen. Ja,
Ach, weil sie
das war.
31.
Ja,
war.
genau. Das sind nämlich Alvino Holz und Ingvild Synnøve Midtskogen sind punktgleich als 30. in den zweiten Durchgang gekommen. Und wie es halt dann so ist, wenn es dann nicht nach dem zweiten Durchgang auch zwei punktgleiche 30. gibt, dann geht halt eine leer aus, und das war dann sie in dem Fall, ja.
Ja. Aber dann wären wir schon wieder bei Amerika oder den USA. Aber
Der
vielleicht macht es
amerikanische Doppel.
nichts.
Ja, dann haben wir sie bald durch. Dann können die für den Rest der Saison keine Adler mehr holen, ja. Ja,
Ja,
du,
was
wie
denkst
ist
du?
Ich hätte ja, ich, wenn ich sie nicht, wenn ich da nicht was für übrig hätte, hätte ich sie nicht mitgebracht. Also von daher können wir das schon
Gut,
machen.
dann nehmen wir doch die Schwester von Eric, die gute Annika.
Yes. Machen wir
Aber
das
wir haben doch
so.
jetzt bei den Männern uns nicht auf Kevin Bittner geeinigt, richtig? Wir haben doch gesagt, wir haben jetzt erstmal genug
Stimmt.
Amerika.
Stimmt,
Gut, da sind
ja.
wir bei Östfold. Gut.
Ja. Auch da wieder bleibt das gleiche Team.
Ja, stimmt.
Aber das Coole ist übrigens da noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Die Amerikanerinnen haben mit Line Jahr eine Co-Trainerin, die ja auch zuständig ist für das norwegische Nachwuchsprogramm. Und also das alleine ist schon ungewöhnlich, weil es gibt nicht so wahnsinnig viele Skisprungtrainerinnen. Die Line Jahr ist auch eine Skisprung-Pionierin, auch eine der ersten Skifliegerinnen überhaupt gewesen. Und die ist jetzt zu Gast gewesen im Podcast vom Weltcup in Ljubno, moderiert von Spilla Rogl, auch eine ehemalige Skispringerin. Und die Folgen sind ansonsten, wenn sie slowenische Gäste haben, auf Slowenisch freilich, aber die ist auf Englisch. Das heißt, wenn ihr des Englischen mächtig sein solltet, dann hört da gerne mal rein. Da erzählt sie auch ja viel über die Erfahrung, die sie machen musste, auch in diesem, sagen wir mal so, nicht ganz frauenfreundlichen Umfeld des Skispringens. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Sehr interessant, sehr, sehr aufschlussreich, sehr, ja, einfach gibt schöne Einblicke, ja.
Wie, was? Wintersport ist nicht frauenfreundlich? Das ist ja
Ja,
mal.
ganz was
Okay,
Neues, ne?
ganz was Neues.
Ja.
Okay. And
Gutchen.
on this note.
Und mit dieser Bemerkung gehen wir jetzt tatsächlich in eine kurze Pause, auch hier in der Flugshow. Am nächsten Wochenende sind keine Wettkämpfe und da gönnen wir uns auch eine Sendepause. Es ist doch jetzt sehr, sehr viel Programm in sehr, sehr kurzer Zeit gewesen. Also ich finde es gut, dass es diese Pause gibt. Und hoffe mal, dann sind wir dann umso heißer drauf, was uns dann nach der Pause erwartet. Zum einen Weltcup in Zakopane. Da ist sicherlich auch ein bisschen Druck auf den Kessel bei den Polen. Auch das erste Teamspringen in der Saison, also klassische Teamspringen, muss man ja mittlerweile dazu sagen. Julia freut sich schon. Und die Skispringerinnen brechen dann auf in ihren traditionellen Japanuary und sind dann in Sapporo zu Gast.
Schön.
Ja, direkt mal wieder die volle Ladung zum Reinkommen. Aber bei. Haben wir auf jeden Fall jetzt Zeit, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und uns dann drauf zu freuen und mit neuer Energie in die zweite, ja, kann man schon sagen, Saisonhälfte dann reinzustarten, auf jeden Fall.
Und das nächste große Ereignis ist ja auch nicht mehr allzu weit entfernt.
Es wirft seine Schatten auf jeden Fall voraus, ja. Und seid euch gewiss, die WM-Norm wird dann auch wieder häufiger erwähnt werden als jetzt in den letzten beiden Wochen. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ja, liebe Julia, es war mir wie immer ein Fest. Wir haben wieder sehr viel zu besprechen gehabt. Wir haben es auch mit der Länge, sagen wir mal, nicht untertrieben, aber es war wie immer schön mit dir. Deswegen vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Dankeschön, dass ich mit dabei sein durfte. Es hat mir auch großen Spaß gemacht und ich mag das sehr gerne, wenn wir so in die Tiefe gehen. Ich hätte so gerne mehr Zugang zu Menschen, die mir dann Antworten geben können. Also warum ist jetzt nicht Horst Hüttl hier in diesem Podcast? Wieso habe ich seine Nummer nicht auf dem Handy? Obwohl, wenn Tobi keine Antworten aus Horst Hüttl rausgekriegt hat, dann kriegt es keiner. Also, es ist ein großer Spaß. Ich hoffe, wir haben bald wieder ganz viele positive Dinge zu be besprechen. Und überlasse dir heute mal die abschließenden Worte, weil du es aus Höflichkeit sie sonst immer mir gibst.
Das ist in der Tat so, ja. Aber heute bin ich auch gar nicht böse drum, dass ich das sagen darf, denn wie gesagt, wir hören uns jetzt eine Weile nicht und dann darf ich das auch mal machen. Deswegen vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Erholt euch gut von dieser aufreibenden Vierschanzentournee. Sagt uns auch gerne, wie ihr diese etwas andere Folge fandet und dann hören wir uns in, ja, es müssten dann 2 Wochen sein, wieder. Bis dahin, fliegt, soweit es geht.